Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich an diesem Ostermontag aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Norbert Lied zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Duett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus der Schrift zu der Botschaft von Norbert Lied, die Begegnung mit dem Herrn, 1. Mose 28, Abvers 10. Aber Jakob zog aus von Beerseba und reiste gen Haran und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein des Orts und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an dem Ort schlafen und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, Abrahams, deines Vaters Gott und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben, und dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag. Und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wiederherbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht lassen, bis dass ich tue alles, was ich dir geredet habe.
Es gibt ein Land, wo keine Sorgen, wo keine Not und Angst wird sein. In diesem Land bin ich geborgen, für alle Zeit ein Bürger werd ich sein. O herrliches Land, ich sehe dich Himmelslicht am goldenen Strand mit all den Heiligen werd ich stehen zu preisen dich vor Gottes Angesicht. Ich auch wandle nur auf Erden, vom Feind bedroht und oft geplagt. Ja, Jesus soll mir alles werden, blick ich auf ihn getrost und unverzagt. O herrliches Land, einst darf ich sehen dich Himmelslicht am goldenen Strand mit all den Heiligen werd ich preisen dich vor Gottes Angesicht. Willst du nicht mit zu diesem Lande, wo das Land, eins darf ich sehen, dich Himmelslicht am goldenen Strand, mit all den Heiligen werd ich stehen.
Die Begegnung mit dem Herrn. Wissen Sie, vielleicht darf ich einsteigen mit einem kleinen persönlichen Zeugnis. Das darf man ja auch mal geben. Als ich mich vorbereitet habe und die Texte immer wieder durchgelesen und gebetet, Herr, was sollen wir denn, ich denke, Marcel, ist es nicht anders ergangen, was sollen wir denn verkündigen über Ostern und ist es auch die richtige Botschaft? Und dann hat man sich vorbereitet und plötzlich kommen die Zweifel und die Anfechtungen. Oh, ist es auch das jetzt wirklich, Herr? Und dann betet man wieder und man geht in den Wald und so weiter und so fort. Und ja, Herr Israel, das ist mir eine solch große Last und die Wiederkunft Jesu, das ist mir eine so große Last. Soll ich es sagen? Soll ich es immer wieder sagen? Und das war an einem Tag jetzt während der Osterkonferenz, so am Samstagmorgen, da hatte ich auch so diese innere Not etwas oder diese innere Unsicherheit. Und da habe ich meine Bibel genommen, ich lese sie so fortlaufend zurzeit gerade das Neue Testament durch und ich kam jetzt an 2. Petrus 1, 12 bis 13. Das war ein Moment, als wenn der Herr selber reden würde, ja? Ich meine, das hat er ja auch durch sein Wort. Da steht, aber Sie müssen sich vorstellen, in diese Situation hinein, weil ihr dieses herrliche Ziel vor Augen habt, Wiederkunft Jesu, will ich nicht aufhören, euch daran zu erinnern. Selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage, ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündigt wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wachzuhalten, solange ich lebe. Es war für mich natürlich eine sehr ermutigende Situation in dem Moment und ich habe dem Herrn auch sehr dafür gedankt. Ich dachte auch jetzt eben noch so, es ist die 20. Osterkonferenz, wie viele Jahre hat an dieser Stelle hier Wimalgo gestanden und das Evangelium verkündigt, das prophetische Wort verkündigt mit einer großen inneren Last. Der Herr hat ihn plötzlich heimgeholt. Glauben Sie, dass Wimalgo jetzt bereuen müsste, dass er so oft über die Wiederkunft Jesu gesprochen hat? Was meinen Sie? Wohl dem, der seine Erscheinung lieb hat, ja? Nur theoretisch. Selbst wenn der Herr es in 100 Jahren kommen würde, müssten wir es bereuen, es heute immer und immer wieder gesagt zu haben? Die ganze Bibel hindurch werden wir immer wieder aufgefordert, verkündigt, dass ich komme. Es gibt eine große Gefahr, sagt der Herr Jesus Christus, wehe dem Knecht, der auch nur in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ne? Aber die Welt und leider bis in die Christenheit hinein hat es verstanden, genau umzudrehen. Ja? Leider. Um jetzt ein bisschen Zeit zu sparen und Ihnen das nicht noch groß erklären zu müssen, hoffe ich und ich bitte Sie, Sie wissen doch, dass die Lebensgeschichte Jakobs die Geschichte Israels ist, ja? Oder muss ich da jetzt im Einzelnen drauf eingehen? Jakob ist das große Vorbild Israels. In Jakob finden wir sozusagen die Vorankündigung der Geschichte seiner Nachkommen, ja? Wie Jakob in die Zerstreuung kam, wie er seine Heimat verlassen müsste, nachher wieder zurückkam. Das ist alles die Geschichte Israels, nicht? Die Angst Jakobs, die Trübsal, die er durchmachte in 1. Mose 32, 8, als der Esau ihm mit Waffengewalt begegnete, heißt es, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm ward Angst. Das wird später in den Prophetenbüchern, wird dieser Satz aufgegriffen und auf die kommende Trübsalzeit Israel angewandt. Und da wird gesagt, wehe, es ist ein gewaltiger Tag, wieder der Tag des Herrn, wie wir heute Morgen auch schon sagten, und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Ja? Es wird also darauf Bezug genommen, doch soll ihm daraus geholfen werden. Und nicht umsonst hat ja auch der Herr, als er mit Jakob rang, da in Pniel, nicht wahr? Nicht umsonst hat er ihn ja dann sozusagen umgetauft. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen. Also Jakob ist nicht nur Israel geworden schlechthin, sondern seine ganze Geschichte symbolisiert, ist eine Vorschattung für die Geschichte Israels. Und worauf ich jetzt hinaus möchte mit Ihnen, das ist Folgendes. Im Leben Jakobs ist mir aufgefallen, gibt es drei geistliche Höhepunkte, in denen ihr eine besondere Begegnung mit seinem Herrn hat. Und diesem wollen wir jetzt kurz nachgehen, ja? Und ich hoffe, dass wir daraus sehr viel lernen können und einmal mehr auch sehen, wo wir heute stehen. Es gibt drei außerordentliche Höhepunkte, drei außerordentliche Begegnungen Jakobs mit seinem Gott. Und diese drei außerordentlichen Begegnungen finden wir auch in der Geschichte Israels. Ich wiederhole und die zeigen uns, wo wir heute stehen. Die erste Begegnung war in Bethel. 1. Mose Kapitel 28, das ist die Geschichte, die Peter Malgo gelesen hat. Die Geschichte mit der Himmelsleiter, ja? Sie zeigt uns diese ganze Geschichte, als also dieser Jakob da unterwegs war und sich dann dahinlegt und nun den Traum hatte von der Himmelsleiter, die Engel stiegen auf und ab. Diese ganze Geschichte, das war die erste Begegnung, die erste konkrete Begegnung Jakobs mit seinem Gott. Und sie zeigt uns prophetisch einige tiefe Heilswahrheiten auf. Erstens, dass die Schuld Israels, und Israel ist nicht ohne Schuld, wie auch Jakob nicht ohne Schuld war, dass die Schuld Israels Gott nicht daran hindern kann, seine Verheißungen zu erfüllen. Sehen Sie mal, der Jakob damals, der musste ja seine Heimat verlassen, seine Vaterstadt, er musste sein Haus und Hof verlassen, er musste seine Eltern verlassen. Jakob war unterwegs, warum war Jakob unterwegs überhaupt? Warum? Wollte einen schönen Spaziergang machen, mal was anderes kennenlernen oder wie? Mal so in die große, weite Welt hinaus, war das der Grund? Andere Länder, andere Sitten und so, das ist auch schön, vielleicht lerne ich was anderes kennen. Ja, mir meine Frau irgendwo holen, worum ging's? Nein, gar nichts von dem. Jakob war unterwegs, weil er ein Betrüger war. Ja, weil er hinterhältig und listig war. Sagen wir es so, wie es ist. Er hatte seinen Bruder betrogen, er hatte seinen Vater betrogen, hintergangen, listig hintergangen. Er hat viel Kummer über seine Mutter gebracht. Er hat sich verkleidet. Und so weiter und so fort. So musste Jakob wegen seiner Schuld und aus Angst vor der Rache Esaus fliehen und zog in Richtung Haran. Jakobs ganzes Leben war eine Berg- und Talfahrt, ja? Eine Berg- und Talfahrt. Kaum eine andere Figur der Bibel verdeutlicht so sehr das Nebeneinander von Gut und Böse wie im Leben Jakobs. Auf der einen Seite war Aufrichtigkeit und Trachte nach dem Reiche Gottes, auf der anderen Seite war er total hinterlistig, link und verkehrt. Er war mit vielen Schwächen behaftet und musste einen langen, langen, langen Weg der Erziehung gehen. Die Schuld und Angst, ich kann mir das jetzt so illustrativ vorstellen, so im Geiste vorstellen, dieser relativ doch noch junge Mann, was hatte der jetzt hinter sich? Er hat seinen Vater jetzt betrogen und er hat den Esau betrogen. Er hat in nicht göttlicher Art und Weise, nicht in geistlicher Art und Weise das Erstgeburtsrecht für sich geklaut, obwohl es ihm von der Verheißung her zustand, ja? Er hat Kummer über seine Mutter gebracht. Er hat sich verstellt und jetzt kommt diese ganze Not über diesen jungen Mann und eines Tages, ich sehe seine Mutter da stehen, Sie auch? Ich sehe seine Mutter an der Tür stehen mit Jakob, mit Tränen in den Augen und wie sie sagt, Jakob, du musst jetzt gehen, der Esau bringt dich sonst um. Und wenn das der Papa erfährt, ja? Und da ist der Jakob und da hat er sein Gepäck und dann geht er los, marschiert und die Schuld und Angst, das war sein großes, unsichtbares Gepäck, das er mit sich trug. Bei jedem Schritt hat er daran gedacht. Esau, mein Vater. Esau, mein Vater. Ich bin ein Betrüger. Ich bin hinterlistig. Nur darum bin ich unterwegs. Und wo war er? In Richtung Haran. Er war von grauenvoller, einsamer Einöde umgeben und hatte nicht einmal ein Kopfkissen. Um ihn und in ihm wurde es Nacht, die Sonne war schon untergegangen, heißt es hier. Und sehen Sie, das alles ist genau die Geschichte Israels. Ist genau die Geschichte Israels. Und ich möchte jetzt auch mal persönlich werden, wenn ich, ja, persönlich werden darf hier. Sieht vielleicht Ihr Leben auch so aus? Vielleicht waren Sie über die ganzen Tage da und Sie schleppen ein für uns vor den Augen der anderen unsichtbares Gepäck mit. Sie sind unterwegs auf der Straße des Lebens. Und sie schleppen eine unsichtbare Last mit, ein unsichtbares Gepäck, das sie fast erdrückt. Vielleicht sind sie auch ein Betrüger, ein Hinterhältiger, ein Heuchler, ein listiger Mensch. Und doch ist da auch ein Funken in ihrem Herzen, Gott, Gott. Und vielleicht sind sie deshalb hier auf dieser Osterkonferenz. Wenn das so sein sollte, dann hören Sie bitte jetzt gut zu. Genau in diese unverdiente Situation hinein, ja? Jakob war unterwegs als Betrüger, er musste fliehen, er musste von zu Hause weg. Hat er eine Gottesoffenbarung? Man höre und staune. indem der Herr ihm auf einer Leiter begegnet. Das ist nichts anderes als die Leiter der Gnade. Was hätten wir gesagt, wenn wir Gott wären? Du böser Jakob, du! Habe ich dich endlich erwischt, du? In den Staub vor mir! Ich bin der dreimal heilige Gott! Wie hast du deinen Vater betrogen? Wie hast du deinen Bruder betrogen? Wie hinterlässig bist du doch? Wie hast du Kummer über dein Haus gebracht, über deine Familie? Alle werden schlecht über deine Eltern reden, weil du so ein böser Lümmel bist. Kein einziges Wort. Statt ihm seine Sünden vorzuhalten, gibt der Herr ihm eine gewaltige Offenbarung. Und siehe, der Herr stand oben über ihr auf der Leiter und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin, und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Ich habe mich das gefragt. Das ist doch nicht normal. Also dieser böse Mensch da, dieser Junge, ich war mit der Schuld beladen, hat wirklich viel auf sich geladen, und jetzt ist er da unterwegs, und der Herr begegnet ihm und gibt ihm Verheißungen. Sagt gar nichts von der Sünde. Warum ist das so? Warum hält der Herr ihm seine Sünde nicht vor? Warum nicht? Weil da eine Leiter steht für das Kreuz der Vergebung. Darum. Die Leiter drückt was aus. Das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha war die Gottesoffenbarung und die Begegnung Gottes an Jakob. Und das erkennt Jakob dann auch, indem er sagt: Das ist die Stätte Gottes, wo Gott mir begegnet ist hier. Es gibt in unserer Geschichte eine alles überragende Gottesoffenbarung. Welche? Das Kreuz von Golgatha. Es gibt in unserer Geschichte keine größere Begegnung Gottes mit der Welt als am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus für uns starb. Welch deutliche Sätze werden hier doch gesprochen, die alle Zeit nicht an Gültigkeit verlieren werden. Gibt es ein deutlicheres Beispiel dafür als dieses? Dass Gott der Welt begegnen will? Ich habe mich gefragt, warum? Sehen Sie, Israel ist das Volk Gottes. Israel ist erwählt worden, damit Gott sich offenbaren kann. Warum hat Jakob diese Leiter gesehen? Weil Gott aller Welt sagen will: Hier ist die Stelle, wo ich der Welt begegne. Die Begegnung mit dem Herrn. Das war Gottes Ziel mit Israel, einer verlorenen Welt begegnen zu können. In Jesu erster und zweiter Ankunft, im Blick auf das Kreuz, ohne Kreuz, hält Gott dir deine Sünde unbarmherzig vor Augen. Da ist Gott ein verzehrend Feuer. Aber im Blick auf die Himmelsleiter des Kreuzes Jesu, der Himmel und Erde verbindet, hält Gott dir deine Sünde nicht mehr vor. Gibt dir nur noch Verheißung. Verheißung über Verheißung. Und das ist der Weg, dass du in den Himmel kommst. Weil er uns von oben her über das Kreuz begegnet ist, können wir ihm einmal begegnen und ihn sehen in seiner ganzen Herrlichkeit und ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Also als wir diese Tage, bitte entschuldigen Sie, aber als wir diese Tage die Bilder sahen von Roger Libby, da sahen wir auch den Tempel und da sahen wir, wo die Priester zu Hause waren, nicht wahr? Das Haus der Priester. Verbunden mit dem Tempel. Versetzen Sie sich jetzt mal in den Himmel. Und im Blick auf dieses Haus der Priester hat Jesus Christus damals gesagt, erklärte uns Roger Libby: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ja, wenn es nicht so wäre, wollte ich es euch gesagt haben. So gehe ich hin, euch eine Stätte zu bereiten, und so ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Als er dieses Bild gezeigt hat, ja, ich meine, das war ja jetzt nur ein irdisches Bild, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem Himmel. Aber da habe ich mir gedacht, Mensch, stell dir mal vor, die Gemeinde, alle, die übers Kreuz zu Jesus gekommen sind, alle, die sind verbunden mit Jesus, die haben eine Wohnung im Himmel, die sind da, wo der Tempel, wo Gott selber ist. Gott, dem keiner nahen kann, den keiner sehen kann, dessen Stimme keiner ertragen kann. Engste Liebesgemeinschaft wird die Gemeinde Jesu in den himmlischen Wohnungen mit Gott haben, mit Gott, weil da die Leiter der Begegnung steht, die man erklommen ist. Jesus Christus, das Kreuz von Golgatha. Und da möchte ich Sie ganz konkret fragen: konnte Gott ihnen schon begegnen? Zweitens wird uns durch diese Leiter gezeigt, es wird uns deutlich gemacht, was Israel ist. Da wachte Jakob aus seinem Schlaf und sagt, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist doch die Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Hier ist die Pforte des Himmels. Wo ist denn die Pforte des Himmels? Wo ist die? Wo ist die Pforte des Himmels? Die Pforte des Himmels, das haben wir gestern sehr eindrücklich und prägnant gehört durch Marcel Malgo, die Pforte des Himmels ist die Auferstehung Jesu, das leere Grab. Und sehen Sie mal jetzt hier, denken Sie mal mit, so prophetisch, ja? Jakob war am Schlafen und hatte jetzt diese himmlische Offenbarung und jetzt wird er wach und er nimmt den Stein und gießt Öl obendrauf. Woran denken Sie? Auferstehung, das Grab ist leer. Wach geworden. Da ist der Stein, nicht wahr? Und ein Engel setzte sich darauf. Ein Erdbeben kam, ja, das Grab ist leer, der Stein wurde auf Seite gerollt und der Engel setzte sich darauf. Die Frauen gingen noch mit Furcht und mit Fragen und mit bangendem Herzen mit Öl und Spezereien zum Grab und wollten Jesus weihen, salben. Und da war schon alles geschehen. Und Jakob nimmt den Stein, das ist ein Bild, nachdem er selber aufgewacht ist morgens, das ist ein Bild für die Auferstehung Jesu, für die Kraft, für das neue Leben, für das Begegnen können Gottes und er gießt Öl darauf. Was ist die Folge der Auferstehung? Pfingsten, Öl. Öl wird darauf gegossen. Israel ist und bleibt die Stätte der Offenbarung Gottes an dieser Welt. Kein Volk sonst auf dieser Erde hat die herrlichen Gottesoffenbarungen erhalten wie das jüdische Volk. In Römer Kapitel 9 steht das geschrieben. Und Römer Kapitel 9 ist Neues Testament. Da sehen wir, die Geschichte Israels hat ja gar nicht aufgehört. Wer kann denn da behaupten, dass Israel nicht mehr gilt und dass die Gemeinde jetzt alles übernommen hat? Ist ja gar nicht wahr. Gott hat doch Israel so reich beschenkt, sagt Paulus. Es ist ja das von ihm auserwählte Volk, nicht wahr? Ist. Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit geoffenbart, wie Jakob damals, ja? Hier ist die Pforte des Himmels, hier ist die Stätte Gottes. Immer, sagt Jakob, immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlossen, mit Abraham, mit Jakob, mit Isaak und ihm seine Gebote gegeben. In ihren Gottesdiensten ist Gott gegenwärtig und ihnen gelten seine Verheißungen. Abraham, Isaak und Jakob sind ihre Väter. Und Christus selbst stammt aus diesem Volk. Ihn, der als Gott über alles regiert, preisen wir in alle Ewigkeit. Amen, sagt Paulus. Also voll aktuell, ja? Israel. Wurde das nicht gerade auf der Himmelsleiter deutlich, dass er, der allmächtige Herr, über alles regiert? Sehen Sie, diese Himmelsleiter, ich habe mir versucht, das mir vorzustellen, mir Gedanken darüber gemacht. Was bedeutet diese Himmelsleiter? Diese Himmelsleiter, die da in Bethel stand, Jakob, Israel, nicht wahr? Diese Himmelsleiter zeigt uns in einzigartiger Art und Weise Jesus Christus und immer wieder ihn und ist ein göttliches Symbol für 5 heilsgeschichtliche Wahrheiten. Und 5 ist die Zahl der Gnade, ja? Diese Himmelsleiter ist ein Symbol für 5 heilsgeschichtliche Wahrheiten der Begegnung. Auf einer Leiter begegnet Gott dem Menschen, der Mensch kann Gott begegnen. Erstens, für die Menschwerdung Jesu. Also symbolisch, bildlich gesprochen, ist Jesus diese Leiter, diese göttliche Leiter runtergekommen, aus dem Himmel auf die Erde gekommen, um Mensch zu werden. Warum? Damit Gott den Menschen begegnen kann. Das sieht Jakob. Und diese Leiter stand in Israel. Gott war in Christo. Hatte Jakob nur einen Stein, um diesen als Kopfkissen zu benutzen, so heißt es über die erste Ankunft Jesu. Jesus sagte zu ihm in Matthäus 8,20, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Menschwerdung Jesu. Zweitens, diese Leiter symbolisiert das Kreuz Jesu, also das Sterben Jesu, und es ist ein himmlischer Beweis oder ein Hinweis dafür, durch welchen man in den Himmel kommen kann. Um Gott zu begegnen, Wie kann ich Gott begegnen? Einmal, Gott ist Mensch geworden, er ist diese Leiter heruntergekommen, er ist uns begegnet. Wie kann ich jetzt Gott begegnen, von unten nach oben, eben über diese Leiter? Jesus sagt in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus ist der einzige Zugang zum Himmel. Der Menschensohn nimmt die Stellung der Leiter an. Sie symbolisiert auch drittens die Himmelfahrt Jesu. Nach seiner Auferstehung ist der Herr Jesus gen Himmel gefahren. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters und ist als Hohepriester für seine Gemeinde dem Vater begegnet. Ja? Jesus ist also quasi diese Leiter, sag ich jetzt mal symbolisch, wieder hochgegangen in den Himmel, von dannen er gekommen ist, um seinem Vater zu begegnen. Und er hat in sich als Hohepriester, hat er die Gemeinde schon mitgenommen. Unser Wandel ist im Himmel, heißt es. Oder andere Stelle, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Stellen Sie sich das mal vor. Für Gott sind Sie ja schon im Himmel. Sie wissen es nur noch nicht. Ja. Geistlich gesehen, von den Verheißungen her betrachtet, sind Sie ja schon im Himmel. Unser Wandel ist im Himmel. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das wird nur im Fall des Todes oder der Entrückung wird es Wirklichkeit. Darum bin ich überzeugt, dass kein gläubig wiedergeborener Mensch wirklich im Grab liegt. Seine Knochen ja und das Fleisch und so, ja. Das ja und das wird dann auch wieder zur Erde. Aber der Mensch, die Persönlichkeit des Menschen, das Ich, das Denken, das Wollen, das Fühlen, der Mensch als solche ohne Leib, der ist nicht im Grab, nicht eine Sekunde. Es geht gar nicht. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wer an mich glaubt, wird leben und wenn er gleich stirbe, weil Jesus in den Himmel gegangen ist und Gott begegnet ist mit der Gemeinde, als Hohepriester bittet er ständig für uns. So ist viertens auch diese Leiter ein Symbol für die Entrückung der Gemeinde, die vom Herrn in den Himmel geholt wird, um ihm dann schlussendlich zu begegnen. Wir haben das heute Morgen schon gelesen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, die Zionsänger sangen davon, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zu Begegnung mit dem Herrn. In die Luft und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und was uns dann widerfährt in dieser Herrlichkeit, das ist einfach nicht in Worte zu kleiden. Paulus war im dritten Himmel versetzt, er kam auf die Erde zurück und er sagt, ich hörte Worte, die kein Mensch reden kann. Also das ist für mich der Beweis, dass im Himmel nicht Hebräisch gesprochen wird. Denn das hat er ja verstanden, ne? Paulus. Er sagt, ich hörte Worte, kein Mensch sagen kann. Wahrscheinlich eine besondere Sprache im Himmel. Fünftens und schlussendlich ist diese Himmelsleiter aber auch nach der Entrückung ein Symbol für die Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit, zur Begegnung mit der ganzen Welt sichtbar, zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Wenn es hier heißt in Vers 12, und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf und nieder. Wo gibt es so eine ähnliche Stelle? Quiz. Nathanael. Übrigens, es wird schon gefährlich, ja? Aber der Herr Jesus ist dem Nathanael am dritten Tag begegnet. Am dritten Tag. Ein rechter Israelit. Was sagt er vorher noch? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ach, an den glaube ich nicht. Dann begegnet ihm Jesus selbst. Ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Ist auch komisch, ne? Redet er doch so niederträchtig von Jesus und sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und der Jesus sagt, ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Immer im Blick aufs Kreuz. Ja? Ganz Israel. Und da sagt der Herr dann dem Nathanael, er spricht zu ihm, als er ihn dann erkennt und sagt, oh, mein Herr und mein Gott. Und da heißt es dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht dir, Nathanael, ich sage euch, warum euch, den Israeliten, die Zukunft Israels. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herab fahren über den Menschensohn. Das war die Leiter von Jakob. Ja? Das war die Leiter von Jakob. Was bedeutet das? Das betrifft die Zukunft Israels, das tausendjährige Reich Christi mit Israel. Ihr, wenn meine Zukunft wiederkommt, wenn ich wiederkomme, auch wenn ihr jetzt nicht glaubt und jetzt noch sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen, ihr werdet es alle einmal sehen. Ihr werdet die Engel Gottes hinauf und die herabsteigen sehen auf des Menschensohn. Wann denn, wenn Jesus sichtbar in Jerusalem herrschen wird? Was meinen Sie, was das für eine Begegnung ist? Das können wir uns gar nicht vorstellen. tausendjährige Reich, ja, die Natur wiederhergestellt und an die Umwelt und Jesus hat seinen Tempel aufgerichtet, den Tempel aus Hesekiel dann, wo der Roshi Libi auch so wunderschön sagte, dass Golgatha mit einbezogen ist, ja. Die Größe des Tempelplatzes ist so groß, dass Golgatha mit einbezogen ist, mit dazugehört, zum Vorhof der Nationen. Und dann wird Jesus auf dem Thron sitzen, im Allerheiligsten. Und die Engel Gottes werden auf- und niedersteigen und die Welt wird sehen. Und die Gemeinde auch. Die Gemeinde wird dabei sein. Es wird immer sein, wo Jesus ist. Im Himmel und auf Erden. Zwischen Himmel und Erde. Das können wir logisch nicht begreifen, das können wir nur glauben. Das können wir nur glauben. Also, er weist auf die Zeit hin, wo der Herr Jesus Christus wiederkommen wird, auf diese Erde und regieren wird. Und an diesem Tag wird der Himmel geöffnet sein und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und sehen Sie, diese Verbindung Gottes zur Welt in der Leiter Jesu, in diese fünffache Sicht, die wir jetzt gehabt haben, die steht in Israel, ob es uns gefällt oder nicht. Jesus hat gesagt, das Heil kommt von den Juden. Drittens wird uns gesagt im Bethel, wann wird das geschehen? Wann? Wann kommt der Herr? Wann werden die Engel Gottes aufsteigen und niedersteigen? Wann? Wann? Jakob, der hier zu einer prophetischen Gestalt für die Geschichte seines Volkes wird, gibt selbst den Zeitpunkt an. Darf ich Ihnen das lesen? Oder wollen wir es überspringen? Vers 21, ja? Und Jakob legte ein Gelübde ab und so weiter, heißt es vorher noch in Vers 20. Und dann Vers 21. Und wenn ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Also hier brennt es mir in Mark und Bein. Hier brennt es mir in Mark und Bein. Ist das nicht bewegend und prophetisch zugleich? Übrigens, typisch Jakob, nicht? Typisch Jakob, ja? Also geheilt war er noch nicht ganz, ne? Er stellt dem Herrn eine Bedingung. Typisch hinterlistiger Jakob, ja? Immer was kassieren, ne? Immer was kassieren wollen, irgendwo Verdienst haben, ja? Wenn du mich bewahrst, wenn du mich zurückbringst, wenn du dies und das und mir gibst und so weiter, dann sollst du mein Gott sein. Typisch Jakob, er stellt dem Herrn eine Bedingung, der ihm doch schon ohne Bedingung versprochen hat, dass er ihn in sein Land zurückführen wird. Das ist die Liebe Gottes. Er hat vorher gesagt in Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir geredet habe. Ich werde dich zurückbringen. Und Jakob nachher, ein paar Verse später, ja, wenn du mich zurückbringst, dann kannst du mein Gott werden. Ja, aber sehen Sie, ich glaube, das ist gerade der prophetische Charakter dieser Aussage in Bezug auf das Volk Israel. Wenn ich in das Land zurückkomme, vorher nicht, wenn ich in das Land zurückkomme, dann soll der Herr mein Gott werden. Hören Sie es klingeln? Hören Sie es? Hören Sie es? Ich muss Sie wachhalten, ja? Ist Israel nicht nach langer Zerstreuung und Heimatlosigkeit zurückgekehrt? Ist jetzt die Zeit gekommen, wo Gott ihr Gott werden wird? Die Propheten sagen doch deutlich an über vielen Stellen, dass das die Zeit ist, in welcher der Herr für sein Volk wiederkommen wird, um ihnen zu begegnen. Wenn das Volk wieder zu Hause ist, ins Vaterland zurückgeführt, genau wie Jakob damals. Und wenn Sie nachher die andere Geschichte sehen, es war so. Hier war Gott noch nicht der Gott Jakobs. Gott wurde, obwohl er schon die Verheißungen hatte, ja? Gott wurde erst der Gott Jakobs, als Jakob zurückkehrte nach 20 Jahren in sein Land. Da erst wurde Gott sein Gott. Wir kommen da noch drauf. Sehen Sie, wir können also sagen, dass wir heute in diese Zeit hinein katapultiert werden. Israel ist schon lange wieder, schon Jahrzehnte wieder in seiner Heimat. Und damit sind wir in dem Zeitraum, und ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen, dass die Zeit da ist, wo der Herr wiederkommt, um der Gott Israels zu werden, sichtbar. Der von den Verheißungen her sowieso schon ist, ja, aber Jesus Christus dann. Ich möchte Sie hier nochmal erinnern, was Shlomo Goren sagte, als die Juden Israel einnahmen im Sechstagekrieg, und an der Klagemauer sagte er, wir sind in das messianische Zeitalter eingetreten. Wir zitierten das heute Morgen und der Professor Joshua Praver sagte dazu, fast 2000 Jahre sollte dieses Volk auf seine Erlösung warten, um mit lauschenden Ohren die nahenden Schritte des Messias zu vernehmen. Die Zeit ist jetzt da. Und jetzt kommen wir zur zweiten Begegnung. Das war die erste Begegnung. Jetzt kommen wir zur zweiten Begegnung und da sehen wir den nächsten Schritt. Und diese zweite Begegnung steht vielleicht unmittelbar vor der Türe. Die Begegnung in Peniel, 1. Mose 32. Jakob war jetzt weg, viele, viele Jahre sind ins Land gegangen, 20 Jahre sind ins Land gegangen. Bei Israel sind es jetzt 2000 Jahre. Jakob war heimatlos und er hat unter Laban viel gelitten. Also er hat all diese Hinterlistigkeiten, die er selber in sich hatte, die hat er dann auch von Laban erfahren. Ja, der hat ihn auch ganz schön betrogen. Ne? So ist das immer, wir kriegen alles zurück. Ja? Jakob war heimatlos und hat unter diesem Laban viel gelitten. Dieser verfolgte ihn sogar nachher noch. Doch plötzlich, unvermittelt. Jakob lebte so dahin, er lebte sein Leben, hat dann auch schon seine Frauen bekommen und so, lebte 20 Jahre da bei Laban und vielleicht hat er schon gar nicht mehr daran gedacht, zurückzukehren. Doch plötzlich und unvermittelt kam der Ruf Gottes an Jakob, er soll nun in sein Land zurück. 1. Mose 31, 13, Gott erscheint ihm, 20 Jahre ist er ihm nicht erschienen. Und ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, haben wir eben behandelt, ja? Wo du den Stein gesalbt hast, Auferstehung. Und du hast mir damals ein Gelübde getan. Und jetzt bezieht mich Gott darauf, obwohl es ihm versprochen hatte. Haben sie Gott mal ein Gelübde gegeben? Wehe, sie erfüllen es nicht. Und du hast mir damals ein Gelübde getan. Nun mach dich auf und zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Jetzt werde ich dein Gott. Jetzt ist es da. Nun war die Zeit also gekommen, in welcher die große Wende für Jakob kommen sollte. Er sollte zurück, damit der Gott Abrahams und Isaaks nun auch sein Gott werden würde. Und ich greife jetzt nochmal in unsere Geschichte ein. Mit der Rückkehr Israels in sein Land, der Heimat, ist die Zeit gekommen, in welcher der Herr durch die Wiederkunft Jesu öffentlich der Gott Israels werden will. Das ist der Grund, warum Israel zurückgekehrt ist. Zurückgekehrt sind in ihr Land. Es gibt nur einen Grund. Weil Gott in Jesus jetzt bald der Gott Israels werden will. Darum ist auch Israel, wir haben das heute Morgen gesagt, darum ist Israel so angefochten. Das ist ein Kampf, kein politischer Kampf, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, ein Kampf zwischen Himmel und Hölle, ein Kampf zwischen Koran und Bibel. Ja? Keine Macht konnte Jakob daran hindern, zurückzukehren, weil die Hand Gottes mit ihm war. Laban wollte das nicht, dieser Schurke. Ja? Laban wollte das nicht. Er versuchte, Jakob nachzueilen. Und er wollte ihn aufhalten, dass er bloß nicht zurückkehrte in sein Land. Aber der Herr stellt sich auf einmal zwischen Jakob und Laban und warnt ihn und sagt, rühr mir den Jakob nicht an. Ich lese das jetzt nicht, aber 1. Mose 31, 24. Und sehen Sie, so haben damals viele Nationen versucht, Israel daran zu hindern, als plötzlich unvermittelt Gottes Stunde kam. Noch kurz nach dem Holocaust, wo also keiner im Entferntesten daran gedacht hätte. Auf einmal kommt der Ruf Gottes an die Juden in aller Welt. Und er sagt, kommt, jetzt ist die Zeit da, kommt zurück in euer Land. Und sie kommen immer noch, ja? Seit 48, sie kehren zurück in ihr Land. Und viele Nationen haben versucht, Israel daran zu hindern. Die Engländer haben das versucht, die Deutschen sowieso. Ja, auch die Amerikaner haben die Schiffe wieder zurückgeschickt und so weiter und so fort. Die haben versucht, Israel zurückzuhalten, in ihr Land zu kehren, aber sie konnten es nicht. Und es ist, als wenn Gott dazwischen gefunkt hätte, ja. Die Vereinten Nationen mussten letztlich ihre Zustimmung dazu geben. Ein größerer stand hinter der Geschichte Israels. Und so kehrte Jakob also zurück. Aber wie kehrt er zurück damals? Wie kehrt er zurück? War Gott jetzt schon sein Gott? Nein. Jakob kehrte zurück im krassen Unglauben. Obwohl Gott zu ihm geredet hat, obwohl er die Verheißungen hatte. Er nennt den Herrn immer noch nicht seinen Gott. Sehen Sie, auf dem Weg, als er jetzt zurückkehrt, wieder in sein Vaterland, da begegnen ihm sogar die Engel Gottes. Er nennt die Städte Mahanaim, also es heißt in 1. Mose 32, und Laban ging und kehrte dann zurück an seinen Ort, weil der konnte Jakob nicht aufhalten, und Jakob zog seinen Weg, da begegnet ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er das sah, das ist das Heerlager Gottes, und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Also Jakob hat erfahren, also irgendwie, der Gott ist mit mir, er hat die Engel Gottes sogar geschickt. Aber er macht Gott immer noch nicht zu seinem Gott, er handelt ohne Gott. Also es gibt so viele Berichte damals, als Israel das Land eingenommen hat, 48 und dann auch 67. Es gibt Berichte von Generälen und Präsidenten, hochgestellten Leuten, Rabbinern. Also Israel hat wahrhaftig Gott und die Engel Gottes erlebt. Als sie das Land wieder bekamen, ja, stimmt das? Haben Sie da auch von gehört, ja? Es gibt da die größten Wunder sind da passiert, nicht wahr? Ich meine, dass drei Israeliten da gegen 1000 Panzer kämpfen und gewinnen oder so. Ja, ich meine, das war ja ein Wunder. Das war ja ein Wunder, ne? Ja, und doch, als er Esau begegnen wollte, da wollte er es ohne den Herrn. Also hören Sie mal, fällt Ihnen was auf? Und er befahl, er kehrt jetzt also zurück, und er befahl ihnen, seinen Knechten, die Esau begegnen sollten, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Kamele und Mägde. Und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Kein einziges Wort von Gott. Gott hat mich reich gemacht. Gott hat mich begleitet. nach Laban. Gott hat mich beschützt. Gott hat mich dort gesegnet. Gott hat mich gerufen und mir gesagt, ich soll zurückkehren. Ich bin zurückgekehrt. Gott ist bei mir. Ich habe seine Engel erfahren. Ich bin an der Stelle Mahanaim gewesen. Kein Wort. Kein Wort. Israel ist in das Land seiner Väter zurückgekehrt. Doch sie stehen im Unglauben. Sie haben Gott erfahren, aber sie stehen noch im Unglauben. Jetzt kürzlich, also ich bin erschüttert gewesen. Ich bin erschüttert gewesen. Ich meine, es wird nicht durchkommen, das ist klar. Aber schon alleine das Probieren, dieser Gesetzesentwurf, der rausgegeben worden ist, Evangelisation in Israel zu verbieten. Schreit gen Himmel. Schreit gen Himmel. Sie wollen ihren Messias nicht. Die messianischen Juden, die messianisch gläubigen Juden, die waren fix und fertig. Ja? Die wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Die haben ja gesagt, jetzt drucken wir extra viel Traktate, ja? Um in ihrem Land, in ihrem eigenen Land zu verteilen. Ich sage nicht wir als Heiden, meines Erachtens, haben nicht unbedingt den Auftrag, in Israel zu evangelisieren. Aber die messianisch gläubigen Juden selbst, ja, dafür sind sie ja schließlich gläubig geworden. Ne? Also Israel lebt immer noch ohne Gott. Und darum wird es ihnen auch genauso ergehen wie Jakob. Die machen doch jetzt alles ohne Gott. Alle ihre Verträge und so, die stützen sich nicht auf die Bibel. Ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Auch wenn sie hier und da mal einen frommen Bibelvers zitieren, aber sie stützen sich in Wirklichkeit ja gar nicht auf die Bibel. Die machen alles so mit Europa und Amerika und Syrien und Jordanien und so weiter. Das machen die alles ohne Gott. Darum wird es ihnen so ergehen wie Jakob. Esau begegnet Jakob. Ich schneide das jetzt nur an, weil die Zeit geht mir davon. Was passiert jetzt, als Jakob so ohne Gott dem Esau begegnen will? Was passiert? Und er will mit Esau Frieden machen, genauso wie sie es heute wollen. Was passiert denn? Was war denn das Resultat? Jakob kommt ihm entgegen. Oh ja, und wie? Und wie? Mit Waffen. Und die Knechte kamen aber schön zurück zum Jakob und er kommt und 400 Mann mit ihm. Ja, der kommt nicht mal allein. Ganzer Krieg kam da auf Jakob zu. Israel will immer noch ohne Gott Frieden machen, auf eigene Kraft heraus, wie Jakob, aus eigener Kraft. Und jetzt, was passiert jetzt? Daraufhin, jetzt ist der Jakob, der ist in Mark und Bein erschüttert gewesen und jetzt kommt er in seine Angst, die Angst Jakobs. Vers 8. Als Jakob das hörte, heißt es, fürchtete er sich sehr und ihm ward sehr Angst. Und das nimmt die Bibel, dieses Wort nimmt die Bibel in Jeremia 30 und sagt, die letzte große Trübsal wird die Angst Jakobs sein. Genau dasselbe. Ja? Also in dieser Nacht, und es wurde Nacht über ihn, heißt auf einmal, die Sonne ging und es wurde Nacht und nachher heißt es, und Jakob war ganz allein, war kein Freund mehr. Genauso wird es Israel ergehen. In dieser Nacht der großen Trübsal fängt Jakob aber an. Jetzt fängt er an zu studieren. Als Esau ihm entgegenkommt mit 400 Mann und mit Waffen bis an die Zähne bewaffnet, jetzt fängt er an zu studieren und er erinnert sich an seinen Herrn und an seinen Gott und an seinen Vätergott. Und er betet unter anderem. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaaks, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land, zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering über all deine Gnadenerweise und Treue und so weiter. Aber tu mir doch, hilf mir doch jetzt und, ja? Und jetzt begegnet ihm der Herr und er ringt mit Jakob. Und so wird es Israel auch gehen. Jesus wird kommen und er wird mit Israel ringen. Die große Trübsal wird nichts anderes sein als das Ringen Gottes mit Israel. In dieser Zeit der Trübsal wird das Volk erwachen und nach seinem Herrn rufen und er wird sich erhören lassen. Und hier kam es dann zur großen Wende in Jakobs Leben. Der Herr begegnet ihm und Jakob bekehrt sich. Der Herr begegnet ihm von Angesicht, aus Jakob wird Israel, der Herr wird sein Gott. Ja, Sie kennen die Geschichte, nicht? Muss ich das zitieren? Ja, da rang ein Mann mit ihm und Jakob bekehrt sich und wird an seiner Hüfte verrenkt und aus Jakob wird Israel. Dann werden sie erfahren, dass der Herr sein Gott ist. Und dann heißt es, und Jakob gab der Stätte den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging über ihm auf und als er in Pniel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Jetzt ging die Sonne wieder auf. Der Herr wurde sein Gott. Ich weiß nicht, wie Sie gekommen sind. Ich weiß nicht, wie Sie beladen sind. Vielleicht mit einer Last, mit einer Krankheit, mit einer Angst, mit einer Not, mit einer Schwierigkeit. Vielleicht sitzen Sie hier, denken, jetzt ist noch Osterkonferenz. Heute Nachmittag fahre ich zurück. Morgen stehe ich wieder im Alltag, wieder in meinen Problemen, wieder in meiner Familie, wieder mit den Lasten und Sorgen. Ich möchte Ihnen nur eins sagen. Ich möchte Ihnen zitieren, was Gott damals Jakob und Israel gesagt hat. Jesaja 41, 8 bis 11. Und nehmen Sie das auch mal für sich persönlich. Ja? Denn in Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen auch für uns. Nehmen Sie das jetzt auch für sich. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe. Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du. Ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und zergehen und zugrunde gehen die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Wir ahnen, dass alles in dieser Welt, in und um Israel, auf diese Ereignisse zusteuert, die durch Jakobs Pniel-Erlebnis prophetisch vorgeschattet werden. Der Herr ist auf dem Weg, Israel zu begegnen. Das kommt jetzt, glaube ich. Irgendwann wird das kommen. Wir werden in diese Begegnung mit Esau geführt und dann in die Nacht, wo wir auch heute Morgen drüber sprachen. Jetzt kommt die letzte und dritte Begegnung. Die Begegnung Jakobs an der Eiche zu Sichem. Oder Terebinte, sagen andere Übersetzungen. In 1. Mose Kapitel 35, es war noch nicht Schluss, also Jakob hatte jetzt die Begegnung, der Herr kam, er sah den Gott Israels jetzt von Angesicht, er bekehrt sich. Aber es war noch nicht Schluss, es kam die dritte Begegnung, die Begegnung an der Eiche zu Sichem. Nach der Gottesbegegnung in Pniel nimmt der Herr den ganzen Raum Jakobs ein. Es kam zu einer alles entscheidenden Begegnung in Sichem. Ich muss Ihnen das lesen, so stückweise aus 1. Mose 35, 1 bis 10. Und Gott sprach zu Jakob abermals, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allem, was bei ihm war, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch und wechselt eure Kleider und. Vers 4, und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, die Ringe, die an ihren Ohren hingen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte oder Eiche, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren. Denn dort hatte Gott sich ihm geoffenbart, als er vor seinem Bruder Esau floh. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Das ist jetzt also praktisch nochmal eine Wiederholung. Gott hat das nochmal alles wiederholt, nochmal alles neu gemacht. Nachdem der Herr Jakob also in Pniel von Angesicht begegnete, Wiederkunft Jesu in Kraft und Herrlichkeit für sein Volk, Ringen Gottes mit Israel, Bekehrung Israels, bricht jetzt quasi eine ganz neue Zeit für Jakob und Jakobs Haus an. Eine Zeit der Erweckung, das ist das göttliche New Age. Jetzt wird das Golgatha-Erlebnis für Israel Wirklichkeit, Frucht tragen und ewigen Segen wirken. Wenn Jesus wiederkommt, werden sie sehen, in welchen sie gestochen haben, und dann wird die ganze Kraft von Golgatha über Israel kommen. Diese Eiche, diese Terebinte zu Sichem, versinnbildlicht wieder einmal was? Das Kreuz und die Kraft des Kreuzes. Alle Vergehungen und Sünden Israels werden dann unter das Kreuz gebracht. Wenn Israel den kommen sieht, in den sie gestochen haben, und sie bekehren sich und dann packen sie aus, dann nehmen sie alles, was sie haben, Israel, und bringen es zu Jesus und bringen es, und es wird vergeben, und das ganze Haus Israel wird an einem Tag erneuert und wiedergeboren. Jesaja 66. Die Sünde wird von Jakob abgewendet werden, sagt die Bibel in Römer 11, 26. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Hier werden Sie dann erkennen, Jesaja 53. Er hat unsere Leiden, unsere Schmerzen getragen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen war und so weiter. Jesaja 53 werden Sie erkennen. Und diese letzte Begegnung an der Eiche zu Sichem symbolisiert den Eintritt Israels in das Reich Jesu Christi. Hier erfüllt sich, was Petrus in seiner Pfingstpredigt den Juden schon sagte. Was hatte Petrus den Juden damals schon gesagt, in seiner Pfingstpredigt? Apostelgeschichte 3, Abvers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünde getilgt wird, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt hat, Jesus. Das wird dann wahr. Dann wird es wahr. Sicher nicht umsonst wurde nachher auch der Ort Sichem zu einer Freistadt unter Josua. Was wird dann passieren? Dann wird der Schrecken über die Völker kommen, ringsherum, wie hier. Als er das getan hatte, Jakob, als er seine Sünden unter die Eiche packte, mit seiner ganzen Familie, Erweckung, jetzt nahm der Gott Israels, nahm jetzt nicht nur Jakob eine, nahm seine ganze Familie, sein ganzes Volk war jetzt eingenommen. Alle Sünden wurden unter die Eiche gepackt und da kam die Furcht Gottes über alle umliegenden Länder. Dann wird Israel, Syrien, Jordanien, Ägypten, es wird eine Linie sein, es wird verbunden sein. Jesaja Kapitel 19. Stellen Sie sich mal vor, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, nicht? Dass dann eine Bahn sein wird zwischen Syrien, Ägypten und Israel. Verbunden mit einem lebendigen Gott. Die Bibel sagt, dass an jenem Tag, wo der Herr Jesus dann seinem Volk begegnet, durch sein Reich wird eine Quelle aus dem Hause des Herrn ausgehen. Eine Quelle, das weist meines Erachtens auf das Blut Jesu Christi. Das sind dann Ströme, das ist ja nicht buchstäblich Blut, das sind dann Ströme lebendigen Wassers, die aus dem Tempel fließen und dann werden Menschen gesund werden. Hesekiel sieht das ja in seiner Tempelbetrachtung, wie eine Quelle vom Hause des Herrn ausgeht, es immer tiefer wird, immer tiefer wird. Das tote Meer, stellen Sie sich mal vor, wird lebendig, voller Fische, dann macht es Spaß darin zu schwimmen. Es wird eine Erholung sein, ja? Pflanzen kann man sich jetzt noch nicht vorstellen. Es wird verbunden sein, See Genezareth, tote Meer, Süßwasser wird es sein. Bäume werden rechts und links stehen, an welchem die Menschen gesund werden. Erweckung, eine Quelle, fruchtbares Leben. Wir können mit großer Betonung sagen, der Herr kommt bald, um seiner Gemeinde zu begegnen. Ich sage es Ihnen einmal mehr, sehen wir es? Ich frage Sie einmal mehr, sehen wir es? Sehen wir es? Der Herr kommt bald. Ein messianisch gläubiger Jude schrieb, entgegen anderslautenden Meinungen haben wir von Gott Zeichen. Auf die sollen wir achten. Israel ist ein großes Zeichen auf der Erde, dass das Ende nahe ist. Ich denke, es gefällt Gott, wenn wir glauben, dass die Zeit seiner Wiederkunft nahe ist und wenn wir diese lebendige Hoffnung in unseren Herzen tragen. Ich schließe mit dem Gedanken, die Bibel sagt einmal in Amos 4, Vers 12, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Und das gilt auch Ihnen. Vielleicht sitzen Sie jetzt noch hier mit einer Last, einer unsichtbaren Last, mit Gebundenheit, mit Sünde, mit einem Gepäck, das Sie kaum schleppen können. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Gemeinde, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Was heißt das? 1. Petrus 2, 1, 12 sagt, was euch erwartet, hören wir jetzt nochmal im Hintergrund, die Lieder, die die Frauen und Männer gesungen haben, zum Beispiel Wanda und Esther sangen zum Schluss, es gibt ein Land, wo keine Angst und Sorgen mehr sein werden. Keine Träne mehr, nur noch Herrlichkeit. Die Bibel sagt in 1. Petrus 1, 12, was euch erwartet, ist so unvorstellbar, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Durch die Himmelsleiter, Jesus Christus. Ich wiederhole, was euch erwartet, ist so unvorstellbar, dass selbst die Engel gern mehr davon erfahren würden. Die Begegnung mit dem Herrn steht vor der Tür. Du trägst ein schweres, unsichtbares Gepäck und Gott begegnet dir am Kreuz. Du brauchst Vergebung. Du brauchst einen Neuanfang. Vielleicht ist das heute der Tag, wo Gott dich an dein Gelübde erinnert. Vielleicht hat er 20 Jahre geschwiegen. Vielleicht hat er 2 Jahre in deinem Leben geschwiegen. Vielleicht Monate oder Wochen. Du hörst sein Reden nicht mehr. Da ist Sünde, da ist irgendwas. Und jetzt ruft dich Gott, wie damals Jakob. Prompt ruft dich Gott und sagt, so, jetzt komm zurück. Wo du das Gelübde gegeben hast, ich will dein Gott werden. Darf er ihr Gott werden?
Sie hörten soeben Norbert Lied über das Thema sprechen, die Begegnung mit dem Herrn. Sollten Sie diese eben gestellte Frage noch nicht für sich beantwortet haben, oder sollte es Ihnen schwerfallen, eine bejahende Antwort zu geben in Ihrer Situation, dürfen Sie sich telefonisch oder brieflich vertrauensvoll an uns wenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen helfen könnten. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!